Herzlich willkommen zur Datenschutzpraxis, der Podcast und zum zweiten Teil der Podcast-Folge zur IDACON 2024. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News-Analyst und zusammen befragen wir jetzt wieder die Referentinnen und Referenten und erhalten wichtige Hinweise zum Datenschutz. Ich spreche jetzt mit Björn Möller von Cara Legal. Und Sie haben uns eben in Ihrem Vortrag über die KI-Verordnung nicht nur sehr in Deep Dive, muss ich sagen, erzählt eigentlich, was ist das denn nicht nur so vom Rechtlichen, sondern auch technisch? Wie kann man sich das ein bisschen klarer machen mit KI? Das können wir hier jetzt natürlich nicht zusammen abbilden in der Kürze der Zeit. Aber was ganz wichtig ist, denke ich, Sie haben uns auch aufgezeigt, natürlich die KI-Verordnung ist etwas Neues und man muss sich auch darum kümmern. Aber wir haben ja bestehende Prozesse, wir haben Managementsysteme. Vielleicht können Sie uns da Tipps geben, wie man versucht, mehr Aufwand zu vermeiden.
Ja, vielen lieben Dank erstmal für das kurze Gespräch und absolut bei Ihnen. Ich glaube, das Wichtige ist, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, ich vergleiche das ganz gerne mit dem Steuergesetz. Ja, es gibt nämlich 200 Steuergesetze und gleichzeitig machen wir deswegen ja aber nicht 200 Steuererklärungen. Ja, und genau da kommen wir jetzt gerade aber hin. Wir haben ja gestern schon mal gehört, es soll über 80 Verordnungen, Richtlinien etc. in den Datenbereich geben. Und dann wollen wir es natürlich schaffen an der Stelle, alle gemeinsam, dass wir am Ende eine einheitliche Dokumentation haben. Und was wir hier sehr gut machen können, ist den Blickwinkel von Anfang an über die Informationssicherheit, über die Geschäftsprozesse, also die Dokumentation, was ist eigentlich mein Geschäftsprozess, was ist der Zweck davon, welches Asset habe ich damit verbunden, übergehend zu der Use-Case-Definition aus der KI-Verordnung, also was ist hier mein Anwendungsfall, bis hin dann zur Verarbeitungstätigkeit, also wo ich dann sage, jetzt sind sogar noch personenbezogene Daten dabei, einen Flow erstellen kann, wo ich also die Fachbereiche Schritt für Schritt abhole und dann anwendungsbezogen sozusagen und schaue, bin ich jetzt in der Regularie, in der oder der drinne, aber gleichzeitig die gemeinsamen Informationen nutze. Gemeinsame Informationen ist zum Beispiel, was ist das Ziel meines Geschäftsprozesses? Das ist dann aus der DSGVO-Sicht der Zweck meiner Verarbeitungstätigkeit.
Also, dass man wirklich hingeht und sagt, zum Beispiel, ich habe ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, vom Datenschutz, dass ich jetzt nicht hingehe und mache, dokumentiere alles immer wieder komplett neu, sondern die Daten, die ich schon mal erhoben habe, verwende ich wieder, reiche das an um Informationen, die ich für das nächste brauche, dokumentiere natürlich, wofür brauche ich was, dass wenn ich mal sozusagen was rausziehen muss, eine Dokumentation speziell im Bereich für Nachweis in der KI-Verordnung, dass ich das habe, aber deshalb muss ich es ja nicht fünfmal erfassen, nur weil ich es für fünf verschiedene Sachen her nutzen kann.
Wunderbar gesagt. Eine Erfassung in einer Single Source of Truth und dann anlassbezogen sozusagen die Themen wieder rausziehen. Ja, also wenn ich dann halt, klar, wenn ich von der Aufsichtsbehörde gefragt werde, dann werde ich natürlich etwas anderes sozusagen bereitstellen, als wenn ich zukünftig, ja, schauen wir mal, von welcher Behörde noch gefragt werde.
Vielleicht noch einen Punkt, weil das auch ganz, ganz wichtig ist, glaube ich, doch noch mal ganz kurz in die Technik reingeschaut. Und Sie haben uns eben gesagt, es gibt ja drei Bereiche, wenn man so guckt, was so mit einer KI los ist. Es gibt da die Trainingsdaten, es gibt nachher auf der anderen Seite den Output. Ich habe eine Anwendung gemacht, da kommen wieder Daten raus und dazwischen ist das Modell. Und dann haben Sie uns dargelegt, wo ist denn eigentlich das Thema personenbezogene Daten? Wo ist denn eigentlich der Datenschutz, wo ich drauf achten muss? Vielleicht können Sie da ganz kurz nur so, und es lohnt sich da tiefer reinzugehen, aber nur, dass Sie uns diesen Punkt vielleicht nochmal nahebringen.
Sehr gerne. Ich versuche es sehr kurz zu fassen. Erstens, glaube ich, lohnt es sich da vorweg, dieses Diskussionspapier der Hamburger Datenschutzaufsichtsbehörde zu lesen. Gleichzeitig ist es wichtig, eine Abgrenzung zu machen, dass wir wirklich über ein KI-System reden, gehen wir jetzt mal wirklich von einem LLM aus, wo wir an der Stelle über Millionen von Datensätzen reden. Und dann ist sozusagen diese Aufteilung einmal zu sagen, ich habe ein Training, das ist eine Verarbeitungstätigkeit. Warum? Weil ich wirklich sage, ich möchte zum Zwecke des Trainings etwas machen. Und ich habe auf der anderen Seite bei der Anwendung einen gewissen Zweck, den ich wieder erbringen will. Zum Beispiel, weil ich sage, ich möchte bewerbende Daten, also ich möchte Bewerberinnen screenen oder solche Themen tun. Aber zwischendrin, wenn ich wirklich nur das Modell anschaue, rein technisch gesehen, habe ich keine Verarbeitungstätigkeit. Das ist ein sozusagen kontroverses Statement, das ist auch natürlich heutzutage in der Diskussion. Ich unterstütze das aus also einfach aus meinem Hintergrund heraus der Wirtschaftsinformatik, wo ich sage, was da als Modell ist, das kann ich nur in Zahlen ausdrücken. Ja, da stehen sozusagen Gleitkommazahlen und genau genommen aus einem aus diesen Vektormodellen, also aus dem sogenannten Wortvektormodellen, auch nur Teile von Wörtern. Das heißt, der Satz Björn Möller geht gerne nach München, ja, würde sozusagen so dort niemals auffindbar sein. Und auch wenn ich Björn Möller eingebe, wird nicht gleichzeitig rauskommen, geht gerne nach München. Ich glaube, es ist schwer natürlich in einer Minute zusammenzufassen, aber ich glaube, das Wichtige ist, solange ich nicht in der Anwendung stecke, also solange ich nicht einen Prompt, wie man heutzutage sagt, eingebe, werde ich auch nichts aus diesem Modell herausbekommen. Und das ist ein ganz, ganz entscheidender, um dann diese Definition des Modells auch als nicht in der DSGVO zu sehen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Möller. Herr Dr. Markus Lang, Ihr Thema hier auf der IDACON 2024 ist ja einerseits ein wahrer Klassiker im Datenschutz, Videoüberwachung, und jetzt dann noch mit dem besonderen Aspekt Videoüberwachung von Beschäftigten. Was können Sie uns denn da sagen hinsichtlich der Zulässigkeit? Wann darf ich das denn als Arbeitgeber machen? Wo sind die Grenzen? Wo werden vielleicht in der Praxis Fehler gemacht? Worauf sollten man achten?
Ja, die Videoüberwachung von Beschäftigten ist in der Tat ein spezieller Bereich, weil eben der betroffene Personenkreis die Beschäftigten sind, die ja in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen und, wenn es dann der Arbeitsplatz ist, der von der Videoüberwachung betroffen ist, auch da sein müssen. Klammer auf, Homeoffice mal ausgeschlossen, Klammer zu. Und ja, daraus ergeben sich dann entsprechende Restriktionen, die allerdings in den vergangenen Jahren in der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts relativ klar herausgearbeitet worden sind. Ich spreche da mal gerne von den Leitlinien des Bundesarbeitsgerichts, die zwar in die Jahre gekommen sind, aber an ihre Gültigkeit bislang noch nichts verloren haben, weil sie sich fokussieren auf die Aspekte Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit. Mhm. Und das sind zwei Elemente, die bei der Frage der Rechtsgrundlage, auf welcher Rechtsgrundlage darf eigentlich eine Videoüberwachung von Beschäftigten überhaupt durchgeführt werden, immer wieder zur Sprache kommen. Ja. Wenn ich vielleicht das noch ergänzen darf, es soll kein zu langer Monolog werden, aber die Rechtsgrundlagen, das ist ein großes, komplexes Thema. Und auf meinen Unterlagen, habe ich das ja auch deutlich gemacht. Da gibt es sehr verschiedene Regelungen, die in Frage kommen, eher nicht in Frage kommen. Und es gibt auch Bewegung, ja, durch den Gesetzgeber, aber eben auch durch die Rechtsprechung, die dann dazu führen, dass dann die eine Regelung eventuell wegfällt und die andere dann doch eher in Betracht kommt. Aber es bleibt dabei, Fragen der Erforderlichkeit und je nach Konstellation auch der Verhältnismäßigkeit bleiben entscheidend. Und hier lassen sich die Leitlinien des Bundesarbeitsgerichts immer noch sehr gut heranziehen.
Haben Sie für uns vielleicht mal schnell so ein Beispiel, wo man sieht, wann ist das denn erforderlich oder wann ist es vielleicht nicht verhältnismäßig, einfach, dass man sich so überlegen kann, in so einem Fall sollte das nicht sein mit dieser Videoüberwachung im Arbeitsplatz.
Ja, es hängt natürlich tatsächlich vom Einzelfall ab, deswegen fragen Sie ja nach so einem. Ich muss mal kurz überlegen. Ich habe in der Tat einen, der ist auch relativ aktuell. Es wurde als Rechtsgrund und Rechtsgrundlage tatsächlich vom Arbeitgeber eine Verpflichtung herangezogen. Das Ganze bezog sich nämlich auf die Zeit von Corona und die Einhaltung von Abstandspflichten. Ja, und das wollte der Arbeitgeber sicherstellen in der Betriebsstätte und hat sich da entschlossen, dass das beste Mittel die Videoüberwachung sei. Und das ist ein, glaube ich, sehr gutes Beispiel, was deutlich macht, wo man sich erstmal fragt, das kann doch nicht wahr sein. Ja, es kann nicht wahr sein und es scheitert tatsächlich hier schon an der Frage der Erforderlichkeit. Es ist nicht erforderlich, durchgängig den Bereich der Betriebs- und Arbeitsstätte mit Videoüberwachung zu versehen, um sicherzustellen, dass die 1 Meter oder 2 Meter Abstand seinerzeit einzuhalten sind. Da gibt es andere Maßnahmen, geringere Maßnahmen zusammen. Wir informieren, ja, wir kontrollieren auch durch Stichproben vor Ort, aber es muss keine Dauerüberwachung stattfinden.
Also auch deshalb, weil ja die Videoüberwachung so ein starker Eingriff ist, dass man immer guckt, gibt es nicht ein milderes Mittel, genau, um sozusagen diesen Eingriff unnötig zu machen. Und ich denke, wenn man so ein Praxisbeispiel hat, wie Sie es uns gebracht, dann kann man sich das auch gut überlegen. Ja, Mensch, das könnte man auch anders regeln. Und wo immer das geht, wenn man sagt, das könnte ich doch anders regeln, dann bitte keine Videoüberwachung.
Genau, die Frage der Vorlässigkeit, das ist eigentlich zweigliedrig. Die erste Stufe ist tatsächlich, ob Videoüberwachen überhaupt geeignet ist. Also es geht sogar noch einen Schritt zurück. Ist es überhaupt geeignet? Und dann muss man noch mal ganz kritisch hinterfragen, ist das tatsächlich eine Option, um diesen Überwachungszweck zu erreichen oder nicht? Und in der zweiten Stufe, und das ist dann praxisrelevanter, weil nicht so ganz eindeutig ist, dann tatsächlich die Frage, gibt es nicht ein milderes, gleich geeigneteres Mittel, was weniger eingriffsintensiv ist? Und auch hier kann man wieder differenzieren, dass man sagt, überhaupt Videoüberwachung, ja oder nein? Hier wieder die Frage. Und die zweite Variante ist noch interessanter. Wie? Also die Einsatzform der Videoüberwachung, ja, der zeitliche Aspekt, der räumliche Rahmen und so weiter. Das sind dann die Aspekte, die hier wieder bei der Vorlässigkeit eine Rolle spielen, so dass man sieht, der Punkt, die Frage der Vorlässigkeit ist relativ groß, ja. Und wenn man sich den genau anschaut, muss man da auch sehr gründlich arbeiten, um im Rahmen der Rechtmäßigkeit zu bleiben.
Ja, Herr Dr. Lang, herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Herr Dr. Matthias Ortwein, Sie haben gerade gesprochen über Auskunft Unlimited. Und vielleicht erstmal, wenn man das Thema beleuchtet, Auskunft als Betroffenenrecht und sagt, ist Fragen der Begrenzung, dann ist, mag es den einen oder anderen Datenschutz erstmal wundern, warum will man das begrenzen? Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, wie Sie es hier auch im Vortrag dargestellt haben, dass man es richtig einordnen kann. Warum überhaupt Begrenzung?
Ja, sehr gerne. Also vielen Dank. Das Auskunftsrecht ist ein zentrales Recht des Betroffenen, der Betroffenen, einfach weil es die Möglichkeit, ohne Auskunft kann ich keine Löschungsansprüche geltend machen, ohne Auskunft habe ich gar keine, weiß ich ja gar nicht, wer meine Daten hat und warum. Deshalb ist es so wichtig, dass es dieses Recht gibt und dass ich eben weiß als Zweck, wer hat von mir Daten und was für Daten und warum hat er die, warum glaubt er, diese haben zu dürfen. Aber das Ganze muss ja noch irgendwie lebbar bleiben. Es muss für den Verantwortlichen lebbar sein. Und deshalb hat das Gesetz schon, da hat der Gesetzgeber selber schon gesagt, es muss eine Abwägung geben mit den Interessen zum Beispiel auch derer, die dann möglicherweise mit betroffen sind von meiner Auskunft. Und es muss eine Abwägung geben mit den Interessen anderer Personen, also auch des Verantwortlichen geben. Und es gibt auch den Vorbehalt, dass es keinen Missbrauch geben darf. Die Auskunft darf eben nur zu Zwecken geltend gemacht werden, die auch tatsächlich im Sinne des betroffenen Rechts korrekt sind.
Und jetzt hatten Sie beispielhaft, Sie haben sehr, sehr viele Fälle natürlich dargelegt, weil es ja auch ein komplexes, wichtiges Thema ist. Aber wenn wir mal beispielhaft auf eine EuGH-Entscheidung schauen, wo es darum geht, inwieweit kann man denn wirklich Grenzen aufzeigen und was ist nicht möglich als Grenze für den Auskunftsanspruch?
Ja, es geht genau, die Diskussion geht genau um diese Zwecke. Man könnte ja immer sagen, ja, es ist ein datenschutzrechtliches Auskunftsrecht, also soll es bitte auch nur zu auskunftsrechtlichen Zwecken genutzt werden. Das heißt, zum Zweck, wie der im Erwägungsgrund drin steht, dass man eben erfahren soll, welche Daten hat jemand von mir und warum. Diese Zwecke stehen aber eben nicht im Gesetz. Die stehen nur im Erwägungsgrund. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Begrenzung, die der Gesetzgeber vorgesehen hat, die hat er in das Gesetz reingeschrieben. Zum Beispiel Rechtsmissbrauch, zum Beispiel eben exzessive Anfrage. So, da hat der EuGH im Ende letzten Jahres eben entschieden, die Diskussion war immer wieder, darf ich zum Beispiel das Auskunftsrecht benutzen, um in einem Kündigungsschutzverfahren zu erfahren, was mein Arbeitgeber noch für mich über mich hat? Darf ich erfahren, was das Krankenhaus über mich in der Patientenakte stehen hat, weil ich ein Verfahren wegen Arztrecht habe? Darf ich an verschiedenen Stellen Diskriminierungsverfahren, der Profikläger, darf der Auskunft, könnte man sagen, es hat ja nichts mit dem Datenschutz zu tun. Aber der EuGH hat einem sehr deutlich gesagt, es gibt keinen Grund, das abzulehnen, weil die Datenschutzgrundverordnung keinen Zweck und keine Begründung vorschreibt. Sie sagt, ich kann jederzeit auch ohne jede Begründung Auskunft verlangen, solange ich, und das ist der wichtige Punkt, den ich jetzt wieder als Rückausnahme mache, eben nicht das Recht missbrauche. Und da gibt es eben auch dann wieder Rechtsprechung, wo man sagt, da wo Leute das nur machen, um anderen quasi Geld aus der Tasche zu ziehen oder um zu sabotieren, da ist dann auch das Missbrauch, einfach der Missbrauchsvorwurf dann berechtigt.
Und da sieht man auch nochmal die Bedeutung dieses betroffenen Rechts. Also man muss nicht sagen, Das ist der Grund, warum ich das haben möchte. Aber es darf eben eigentlich kein missbräuchlicher Zweck sein. Da kann man Riegel vorschieben. Aber ansonsten, wie Sie ja auch sagen, reicht es nicht zu sagen, yes, aber ziemlich aufwendig, das zu machen. Das alleine kann man jetzt nicht machen, um zu sagen, beantworte ich nicht.
Nein, also da gibt's auch die Frage. Ich kann auch hier, auch die Zahl der Anfragen ist nicht begrenzt. Ich darf jeden Monat fragen. Es gibt, das Gesetz hat es ganz klar gesagt, das Recht, ab der zweiten Kopie, ab der zweiten Auskunft dann mal Kostenerstattung zu verlangen als Verantwortlicher. Das kann möglicherweise eine Möglichkeit sein, dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben etwas. Aber per se ist allein der Aufwand, der dahinter steht, kein Problem. Ich habe ja auch den Aufwand gemacht, die Daten zu behalten und nicht zu löschen. Da muss ich auch Auskunft darüber geben. Ich kann wohl, das vielleicht noch ein Punkt, aufpassen, dass bei der Auskunftserteilung nicht die Interessen anderer betroffen sind. Also wenn ich zum Beispiel eben ein Rundschreiben rausgebe, das ich an eine Person geschickt habe, dann muss ich vorher die anderen mit angeschriebenen halt auslöschen und schwärzen, denn deren Interessen sind ja durchaus auch abzuwägen. Die wollen ja nicht, dass ihre Daten an irgendwen anders rausgegeben werden. Und das ist eben eine Abwägung, die ich dann im Einzelfall treffe.
Ja, Herr Dr. Ortwein, herzlichen Dank für Ihren Vortrag und jetzt auch für den Einblick in das Thema. Schönen Dank Ihnen. Ja, ich spreche jetzt mit Frau Barbara Schmitz über das Thema der Datenschutzfolgenabschätzung. Etwas, was uns ja alle schon lange bewegt und was eigentlich auch, wenn man mit Blick auf all die Risikoanalysen machen muss, auch mit Blick auf KI, neue Technologien, eigentlich eher wichtiger wird. Und dennoch haben immer wieder Unternehmen, haben DSBs vielleicht Schwierigkeiten. Wie mache ich das? Und sie haben in Ihrem Vortrag auch über Do's and Don'ts, also vielleicht Fehler in der Praxis oder Tipps, wie man das wirklich in der Praxis umsetzt, gesprochen. Vielleicht haben Sie da ein paar kleine Einblicke für uns.
Ja, gerne. Also ein paar kleine Einblicke Sachen Datenschutzfolgeabschätzung ist, glaube ich, wirklich Ruhe bewahren und diese Datenschutzfolgeabschätzung im Kontext dieses Datenschutzmanagements zu sehen. Also Datenschutzfolgeabschätzung ist nur eine Auswägung der Verarbeitungstätigkeit. Ich habe eine Verarbeitungstätigkeit, guck mir an, fällt sie unter diese Muss-Liste der DSK, diese Verarbeitung, fällt sie unter WP 248? Oder bei den ganz neuen Technologien, bei KI oder so, muss ich mir gegebenenfalls auch mal Gedanken über den generischen Ansatz Artikel 35 Absatz 3 machen. Also habe ich systematische Überwachung, habe ich große Mengen an Daten und so weiter. Wenn ich diese drei Abhakpunkte mir mal überlegt habe, also DSK-Liste, WP 248, dann und kommen dann zu dem Ergebnis, ja, ich bin in dem Bereich Datenschutz, Folgenabschätzung, Erforderlichkeit. Mhm. Dann überlege ich mir, okay, welche Daten verarbeite ich und welche Abhilfemaßnahmen muss ich ergreifen, um hier diese Eintrittswahrscheinlichkeit eines möglichen Schadens, um die zu minimieren. Also sprich, um das nochmal zusammenzufassen, bei Do's soll es eben sein, prüfen, habe ich überhaupt ein DSFA-Erforderlichkeit? Dazu nehme ich die Instrumente DSK-Liste, WP 248 und gegebenenfalls Artikel 35.3, die generischen Kriterien. Dann gucke ich mir an, welche Abhilfemaßnahmen kann ich ergreifen. Und diese Risikobewertung ist ja immer mit Blick auf, welche Risiken habe ich in dem Fall für den Betroffenen durch diese Datenverarbeitung. Aber um dann auch nochmal runterzubrechen, ich glaube wirklich, es ist im Ergebnis eine Tätigkeit, die ich jeden Tag als Datenschützer im Unternehmen mache, mit Verarbeitungstätigkeiten, mit Überlegungen, welche Maßnahmen ergreife ich, um das Risiko für die Schutzrechte der Betroffenen zu minimieren. Und wenn ich in der Systematik arbeite, sind Datenschutzfolgenabschätzungen dann auch keine Rocket Science mehr.
Das heißt, wenn man zum Beispiel sowieso ja in seinem Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten schon Maßnahmen auch drinne stehen hat, die man ergreift, da muss man jetzt auch nicht wieder alles neu erfinden, sondern man sollte, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Ruhe bewahren und nicht sozusagen Angst haben, was ist das denn schon wieder, sondern es ist auch eine Risikoanalyse und wir alle wollen ja die Risiken minimieren und das ist eben ein Instrument, das hilft, das sozusagen zu gestalten und wie das einen Prozess dahin zu bringen.
Wobei die Risikoanalyse, um das nochmal zu sagen, die Risiken nehmen uns ja die Listen ab. Die DSK-Liste sagt ja, brauchst dir gar keine Gedanken mehr zu machen, bei dem und dem Fall bist du in der DSFA. Mhm. Also diese Risikoanalyse, die brauche ich ja eigentlich gar nicht mehr zu machen.
Höchstens in dem Sinne, dass ich eben schaue, wie groß ist eben hier das Risiko? Welche Maßnahmen muss ich machen?
Genau, die Abhilfemaßnahmen ist dann im Prinzip das steuerbare Instrument. Ja? Also mit der Abhilfemaßnahmen steuere ich dann wieder meine Risiken. Aber dass ich hier Sie sagen es ja schon, dass ich hier eine DSFA mache, dieses Risiko nimmt mir ja im Prinzip die Aufsichts- oder die DSK ja schon ab und die WP 248. Mhm. Und dann gucke ich jetzt nochmal, wie kann ich dieses Risiko, was mir hier im Prinzip durch die Listen vorgegeben ist, wie kann ich das minimieren, durch welche Abhilfemaßnahmen? Mehr ist es nicht.
Vielleicht noch ganz kurz, Sie hatten auch das Standarddatenschutzmodell 3.0 angesprochen. Inwieweit ist das denn eine Hilfe?
Ist eine Hilfe, klar, weil es eine Struktur gibt, um diese Risiken zu prüfen und auch zu bewerten. Ich hatte es ja auch kurz angesprochen, das ist schon sehr, sehr komplex. Also man braucht schon ein gewisses Maß auch an sich einarbeiten in dieses Standarddatenschutzmodell. Also das jetzt einfach zu sagen, hier Leute, Kollegen, Mitarbeiter oder so, wir haben das, danach richtet euch aus, finde ich schwierig. Man muss da sehr begleitend mitwirken als Datenschützer im Unternehmen. Und Praxisbeispiele, finde ich jetzt, sind da ein bisschen vernachlässigt. Die muss man sich dann halt so ein bisschen selber überlegen. Aber so als Basis, um mal zu gucken, worum geht's eigentlich bei einer Risikobewertung, finde ich es schon gut, ob man es dann letztendlich wirklich komplett ausrollen will und das Unternehmen damit aber man muss vielleicht auch sagen, die Aufsichtsbehörden, es ist ja ein Modell der Aufsichtsbehörden und von daher hilft es auch da so ein bisschen die Perspektive der Aufsichtsbehörden so als Privacy by Design oder DSFA by Design sofort mit aufzunehmen.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns hier Einsichten gegeben haben und vielen Dank für Ihren spannenden Vortrag.
Dankeschön. Gerne, Dankeschön.
Herr Markus Wünschebaum vom Hamburgischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit hat gerade über das große Thema der Sanktionen gesprochen und dann ein Thema herausgegriffen. Was sollte man denn als Verantwortlicher möglichst tun, um das Bußgeldrisiko klein zu halten?
Ich glaube, die EuGH-Rechtsprechung zeigt, dass Aufsichtsbehörden Wege aufgezeigt worden sind, um in Verbindung mit dem Verantwortlichen lösungsorientiert zu arbeiten. Ja, wenn der Verantwortliche Wege aufzeigen kann, wie Datenschutzverstöße ausgeräumt werden können und so in Zukunft verhindert werden können und er sich konstruktiv, kooperativ und auch innovativ zeigt, dann kann im Verwaltungsverfahren viel gelöst werden. Also dieser Fokus auf das Bußgeldverfahren ist in Deutschland, glaube ich, ein bisschen übermäßig, weil auch die DSGVO so ein bisschen promoted worden ist, halt das große Geldbußending. Aber im Verwaltungsverfahren kann viel gelöst werden, wenn man mit der Behörde zusammenarbeitet und sich über sein Compliance-Management-System ordentliche Gedanken macht.
Und was sollte man tunlichst nicht machen? Vielleicht das Gegenbeispiel?
Das Gegenbeispiel wäre dann, dass man darauf greift, sein Compliance-Management-System zu haben und sich keine Gedanken darüber macht, wie man über auf eine geeignete Rechtsgrundlage kommt, was für technische und organisatorische Maßnahmen man hat. Also dann kommt man schnell an. Noch schneller kommt man an, wenn es eine behördliche Anordnung gibt und man die einfach ignoriert.
Und da hatten Sie uns ja ein Beispiel gegeben mit einem prominenten Fall, wo Sanktionen ausgesprochen wurden. Und ich danke Ihnen, dass Sie im Rahmen der knappen Zeit, die Sie jetzt noch haben, hier kurz noch ein Statement gegeben haben. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Dr. Judith Nink hat gerade einen Vortrag auf der IDECON 2024 gehalten zu dem Thema Schufa-Urteil. Zuerst mal gefragt, ist das denn tatsächlich Schufa-Urteil, spezifisch Schufa oder was können Sie uns da sagen?
Ja, der EuGH hat zwar zur Schufa entschieden als Sachverhalt, aber tatsächlich hat das eine deutlich größere Tragweite. Wir sprechen über alle Bereiche, in denen automatisierte Entscheidungen auch durch einen Dritten vorgenommen werden, die dann wiederum durch jemanden verwendet werden. Klassisches Beispiel im E-Commerce werden Kundensegmentierungen vorgenommen oder auch Affinitätenanalyse. Im Bereich von KI-Systemen erfolgen durch KI-Systeme regelmäßig automatisierte Entscheidungen. Und wenn jemand ein KI-System einsetzt, macht er sich nach diesem Urteil, auch wenn es als Schufa-Urteil bezeichnet wird, die Entscheidung, die automatisierte Entscheidung zu eigen. insofern größere Tragweite.
Und wir haben ja hier auf der IDEACON 2024 sehr viel, zu Recht sehr viel über KI und KI-Verordnung gesprochen. Können Sie da aus diesem Urteil vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer so Tipps, Leitlinien ableiten? Was sollte man tun, damit man da nicht reinfällt?
Ja, auf jeden Fall beim Einsatz von KI-Systemen immer gucken, dass am Ende noch ein Mensch involviert wird. Dass die Entscheidung nicht das KI-System selbst trifft. Und wenn es das KI-System die Entscheidung selbst trifft, dann darf es sich ausschließlich um eine positive Entscheidung für den am Ende von der Entscheidung Betroffenen handeln. Das wäre so runtergebrochen die einfache Regel.
Das ist natürlich immer erfreulich, wenn es nur eine positive Entscheidung sein darf. Und ich finde es auch sehr gut, dass wir jetzt mal hier ganz konkret sozusagen KI im Einsatz sehen. Was sind die möglichen Folgen? Was bedeutet das, dass vielleicht bestimmte Systeme verboten sind? Sie haben auch über das Social Scoring gesprochen. Vielleicht nur ganz kurz das nochmal, weil bei Schufa, da ging es um Scoring. Was bedeutet das denn, Social Scoring, und inwieweit ist das verboten? Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist jetzt erstmal komplett unabhängig vom Datenschutzrecht, weil ja parallel zum Datenschutzrecht auch die KI-Verordnung gilt. Und da hat der Gesetzgeber gesagt, es gibt bestimmte Systeme, KI-Systeme, die sind so riskant für die betroffenen Personen, egal ob da personenbezogene Daten verarbeitet werden oder nicht. Und darunter fällt das sogenannte Social Scoring KI-System. Und das ist generell einfach verboten.
Ja, ich denke, das war nochmal ganz wertvoll, Frau Dr. Ning, dass Sie uns hier so einen kleinen Einblick gegeben haben. Natürlich, den ganzen Vortrag kann man in so 2-3 Minuten nicht zusammenfassen. Dafür lohnt es sich unbedingt, hier eben auch zu IDEACON direkt zu kommen, entweder vor Ort in München oder eben remote aus dem Homeoffice. Herzlichen Dank dafür.
Ich danke.
Liebe Daniela, dir gehört das Schlusswort am zweiten Tag der IDEACON 2024. Und vielleicht du als eine der Kongressleitenden, was ist so dein Resümee dieses Tages? Ich habe den Eugen gestern gefragt vom ersten Tag. Was sagst du denn heute am zweiten Tag? Was sind so Punkte, die dir besonders aufgefallen sind, wo du darauf hinweisen möchtest? Sag uns einfach deinen Eindruck.
Also erstmal, lieber Oliver, danke, dass du dir Zeit nimmst, dass wir zwei uns auch nochmal austauschen können. Das ist für mich nicht selbstverständlich, denn wir haben ja alle nie so viel Zeit. Und genau da kommen wir aber dazu. Ich habe das Gefühl, dass wir uns hier Zeit genommen haben für den Austausch, für Gespräche. Wir haben sehr viele Fragen erlebt, gerade zum Auskunftssuchen, wo wir gemerkt haben, das beschäftigt die Leute. Und der zweite Tag war gekennzeichnet von einem unglaublichen Hoch und Tief der Themen. Also wir waren ganz weit weg in Europa, wir sind über Hamburg in die Sanktionen hinein, wir sind aber ganz nah in die Unternehmen rein, wenn es eben gerade um Sanktionen ging. Und wir haben uns auch KI, ein Thema, das irgendwie ganz fern und doch bei jedem an der Tür stehen, angeschaut. Also es war ein ständiges, eigentlich heiß kalt der Themen, und auch den KollegInnen im Raum angemerkt hat, das strapaziert schon, das ist nicht einfach miteinander.
Absolut. Also wenn ich jetzt an die Fülle der Vorträge, die ich gehört habe, aber auch die Statements, die ich hier von den Vortragenden bekommen habe, zurückdenke, ist das wirklich ein Potpourri an Datenschutzthemen, die es, glaube ich, gar nicht so einfach machen, wenn man relativ neu vielleicht in das Thema reinkommt. Sagen wir mal, es ist jetzt jemand 1, 2, 3 Jahre, wenn überhaupt, vielleicht schon da und versucht jetzt hier genau auf der Veranstaltung einen Überblick zu bekommen. Da sollte man sich nicht erschlagen lassen, oder? Also wie schafft man das denn als Neuling, möglichst da schnell reinzukommen?
Wir hatten letztes Jahr kurz über die Talente gesprochen, dafür, dass wir neue Datenschützende brauchen, neue Talente, die dieses komplexe Thema für sich entdecken. Und siehe da, was sehen wir? Ja, es gibt ganz viele Kolleginnen, die sagen, ja, das ist ein tolles Thema. Und wir haben von Herrn Dr. Winschelbaum gehört. Er hat sich aus dem Arbeitsrecht in den Datenschutz hineinbewegt, weil er sagt, da gibt es noch so viel zu lernen, das ist noch so groß. Und die berechtigte Frage, ja, wo kriegt er sein Wissen her? Ich habe das Gefühl, die jetzige, ich will nicht ganz sagen Generation, aber die Leute, die jetzt so in den Datenschutz reinkommen, die wissen, die Medien zu nutzen. Die vernetzen sich hier, nutzen auch so eine Plattform, um Namen zu bekommen, um sich auf LinkedIn zu vernetzen, um hier zuzuhören, aber dann in Gesprächen über meinetwegen auch X, über Blue Sky, über LinkedIn mit den KollegInnen in den Austausch zu kommen und virtuell alle Informationen zu bekommen und zu lernen.
Absolut. Ich denke auch, das ist genauso einer der vielen Mehrwerte einer solchen Veranstaltung wie der IDACON und haben wir auch hier im Jahr 2024 erlebt, das Vernetzen, der Austausch untereinander, die Möglichkeit aktiv zu fragen, ob hier in München vor Ort oder remote. Wir haben gesehen, da kam sehr viel Resonanz. Es wurden aber auch vielleicht neue Aspekte aufgeworfen, die in den Vorträgen noch nicht drin waren. Es ging nicht nur ums Hinterfragen, sondern wirklich ums Diskutieren, ums Kommentieren. Und da sind sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen da. Es sind auch neuere Kolleginnen und Kollegen da. Und da freut man sich, wenn man auch gesehen hat, dass direkt nach dem Vortrag noch auf klassische Art Visitenkarten noch ausgetauscht wurden. Später vernetzt man sich dann digital, natürlich, um weiter zu diskutieren. Aber das ist auf jeden Fall ein Format, wo man sagt, da lohnt es sich, in Verbindung zu bleiben. Und ich denke auch mit Blick auf 2025, wer immer kann, hier vor Ort oder virtuell eben teilzunehmen im nächsten Jahr, denn die nach der IDACON ist vor der IDACON, also 2025, den Termin gibt es schon. Das wird auch bei dem Podcast mit entsprechend verlinkt werden, dass man da gucken kann. Und ihr habt auch schon mal so ein bisschen mit den Teilnehmenden hier gesprochen. Was sind Themen, die vielleicht interessant sein könnten oder nicht? Ihr habt schon mal Stimmungsbilder abgegriffen, aber jetzt beginnt dann bald die Arbeit an der nächsten Agenda. Und ihr seid da ja auch ständig im Austausch. Ein ganz tolles Kongressleitungspaar, wie ja auch festgestellt wurde. Und wir freuen uns jetzt schon auf die Fortsetzung im nächsten Jahr und auf den Austausch bis dahin natürlich auch.
Vielen, vielen Dank einfach auch dafür, dass Sie alle immer so zahlreich dabei sind. Das gibt uns das Gefühl, wir machen das gut, wir machen das richtig. Und jetzt wirklich der Appell an Sie alle, lassen Sie uns das noch besser machen. Das heißt, wenn Sie Themenvorschläge haben, wenn Sie sagen, da gibt es eine gute Referentin, eine gute Vortragende, einen guten Vortragenden, dann geben Sie uns den Hinweis, melden Sie sich gerne auch selbst bei uns und sagen, hey, ich habe da ein Thema, das sollten wir gemeinsam beackern. Und dann freuen sich der Herr Dr. Ehmann, Frau Uhland und ich, wir freuen uns sehr, 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 wenn Sie sich bei uns melden und Vorschläge einbringen.
Und da sieht man wieder das Motto, so aus der Praxis für die Praxis. Es geht nicht darum, theoretische Vorlesungen zu besuchen, sondern wirklich Praxisfälle zu haben, die man mitnimmt ins Unternehmen, mitnimmt in die Behörde und das dort eben zur Anwendung bringen kann. Und dafür ganz herzlichen Dank, denn diese Stärkung brauchen alle, die im Datenschutz unterwegs sind. Riesiges Thema, super wichtig, aber man braucht eben Instrumente, Erfahrungen von anderen, braucht die Stärkung. Und das, denke ich, haben hier die Teilnehmenden schon mal sehr schön bekommen. Herzlichen Dank.
Und ein bisschen Spaß. Also insofern unterschätzen Sie nicht, dass solche Kongresse so muffig, wie vielleicht andere denken, dass sie vielleicht theoretisch wären, wie viel Spaß man gemeinsam hier haben kann während des Tages und auch am Abend. Da ist ein persönliches oder auch gerne ein virtuelles, aber vor allem ein persönliches Zusammenkommen ein großer Mehrwert. Wir haben nämlich verdammt coole Kolleginnen, oder?
Absolut. Ganz herzlichen Dank, Daniela. Dankeschön.
Danke dir, Oliver.